Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins. Ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner Botschaft heute beginne, möchte ich euch an den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgeführt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur zu mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, weil ich nicht möchte, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, zu mir zu kommen, weil niemand da war, der dir in dieser Zeit zeigen konnte, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm wachsen wollen. Heute teile ich eine Botschaft über Demut mit. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Demut ist Teil deines geistlichen Fundaments als Gläubiger. Wenn du nicht demütig bleiben kannst, dann wirst du keinen beständigen Wandel mit dem Herrn haben. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 18, Verse 12 und 13. Ich lese Sprüche, Kapitel 18, Beginn in Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Vers 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Durch Demut kommt Ehre. Und die Demütigen werden nicht im Verderben enden. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 13 und 14. Ich lese, das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 7, beginnt in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, in Kapitel 1 auf Seite 28, schreibt Joseph Hedgecock: Der einzige Weg, die Täuschung zu beenden, ist, dich vor dem Herrn zu demütigen und deine Sünde zu bekennen. Nur wer demütig ist, landet nicht auf dem breiten Weg. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Du wirst am Ende viel Zeit damit verschwenden, Dinge auf dem breiten Weg zu tun, die keinen ewigen Wert haben. Als David seine Sünde bekannte, schrieb er Folgendes. Wir lesen im Psalm 51, ich lese die Verse 3 bis 12. Das ist Psalm 51, beginnt in Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Vers 4. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Vers 5. Denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich in Verborgenen Weisheit erkennen. Vers 9. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Vers 10. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Vers 11. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Vers 12. Erschaffe mir, o Herr, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Du brauchst eine vollständige Erneuerung deines Sinnes, wenn du Buße tust. Es gibt ein Sprichwort: Du kannst nicht deinen Kuchen haben und ihn essen. Normalerweise kannst du den Kuchen, den du verkaufst, nicht essen und damit Geld verdienen. Aber mit Gott kannst du einen Überfluss haben, indem du ihn zum Herrn machst. Du kannst das genießen, was Gott in diesem Leben für dich geplant hat, und bekommst auch noch ewige Belohnungen dazu. Jesus sagte in Johannes Evangelium, Kapitel 10, Verse 9 und 10. Ich lese das Johannes Evangelium, Kapitel 10, beginnend Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Ausdruck Überfluss in Strong's ist Nummer 4053. Es kommt von einem anderen Wort, was so wie überreichlich bedeutet, hervorragend, häufig übermäßig oder überragend, mehr als reichlich, Überfluss, Vorteil. Das heißt, üppig, über das Maß hinaus. Ein Vorteil. Der Teufel will nicht, dass du an Gottes Überfluss glaubst. Denn das untergräbt die Vergnügungen, die er im Austausch für deine Seele anbietet und die Menschen bequem hält, in einem Leben der Sünde in dieser Welt. Wenn du auf die Lügen des Teufels hörst, wirst du wie der junge Mann in der Geschichte vom verlorenen Sohn enden. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 15, Verse 13 bis 19. Das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 15, beginnend Vers 13. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Vers 15. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Vers 16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vers 19. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das Königreich ist jetzt hier durch den Geist, und Gott hat ein Versprechen gegeben. David schrieb im Psalm 37, Verse 9 bis 11. Lese Psalm 37, beginnen mit Vers 9. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Vers 10. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Du musst sanftmütig sein, um das Land zu erben. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. In Strong's steht das Wort sanftmütig unter Nummer 4235. Es kommt aus einer anderen Form, es bedeutet sanft, das heißt demütig oder sanftmütig. In dem Buch Das Reich Gottes jetzt schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 24 auf Seite 231. Denke daran, dass Gott die Gedanken und die Absichten der Menschen kennt. Gott sieht in Vollendung und er beurteilt uns als schuldig und überführt uns sofort, noch bevor wir die eigentliche Sünde überhaupt ausgeführt haben. Denjenigen, die sich in ihrem Herzen vorgenommen haben, zu rebellieren oder Probleme zu schaffen, wird nicht die Chance gegeben, ihre Absicht auszuführen. Ich glaube, dass Gott durch seine Engel rasch handeln wird und Gericht auf sie bringen wird, bevor sie die Gelegenheit haben, eine sündige Handlung tatsächlich zu begehen. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt und auf dieser Erde regiert. Zu dieser Zeit wird es keine Möglichkeit mehr geben, dein eigener Herr zu sein. Wenn du immer noch Entscheidungen triffst, die auf dem basieren, was du siehst und denkst, bist du blind, wie die Pharisäer. Nur diejenigen, die jetzt in seinem Königreich bleiben und die Sünde überwinden, können darauf vertrauen, mit ihm 1000 Jahre zu regieren. David schrieb im Psalm, Kapitel 22, Verse 27 bis 29. Ich lese Psalm, Kapitel 22, beginnend Vers 27. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Vers 28. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Vers 29. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Die Erde gehört dem Herrn, aber als Jesus kam, sahen wir, dass er sanftmütig ist. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 21, lese Verse 1 bis 5. Das ist das Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, beginnen Vers 1. Als sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger. Vers 2. Und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr einen Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Vers 3. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Vers 4. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Vers 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Schriftstelle, die er erfüllte, finden wir hier. Wir lesen in Zacharia, Kapitel 9, Verse 9 und 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Vers 10. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Noah Webster definierte sanftmütig als mildes Gemüt, weich, sanft, nicht leicht zu provozieren oder zu reizen, nachgebig, unter Verletzungen zur Nachsicht neigend. Wenn du dich ihm im Glauben unterordnest und dem Heiligen Geist gehorchst, wirst du auch persönlich entdecken, dass er sanftmütig ist. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 11, Verse 29 und 30, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist der Herr von allem. Das Joch Jesu bedeutet, jeden Tag das zu tun, was er Minute für Minute durch den Heiligen Geist sagt. Wenn du versuchst, in eine andere Richtung zu gehen, wird es schmerzhaft sein. Diejenigen jedoch, die ihn in all ihren Wegen anerkennen, sind demütig. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Das ist Sprüche, Kapitel 3, beginnen Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Vers 8. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn du ihm vertraust, dann wirst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand stützen. Viele wollen nicht so handeln, immer Gott zu fragen, weil sie stattdessen immer noch Vertrauen in das Fleisch haben. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 2 über offensichtliche Zeichen geistlicher Reife auf Seite 32. Deine Werke bestehen die Prüfung Gottes, wenn sie von ihm ausgegangen sind. Diese Werke werden für dich als himmlische Belohnung bereitgelegt. Wenn du in Demut vor dem Herrn lebst und ihn auf allen deinen Wegen anerkennst, kannst du erwarten, dass er deine Wege lenkt. Gottes Plan war es, Frieden auf der Erde zu haben, aber das ist nicht möglich, wenn die Menschen weiterhin sündigen. Die Welt hat mit aller Gewalt versucht, das Böse aufzuhalten. Aber Gottes Plan für den Frieden war von Anfang an durch das Evangelium, das der Mensch abgelehnt hat. Jesus sagte in Johannes, Kapitel 12, Verse 38 bis 40. Lest Johannes Evangelium, Kapitel 12, beginnt in Vers 38. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Vers 40. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistig aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 19. Wahrheit wird offenbar und bestätigt durch den Geist Gottes. Alles, was du glaubst, sollte durch den Heiligen Geist bestätigt sein, bevor du deinen Glauben darin freisetzt. Erinnere dich, was du denkst zu wissen, hindert dich daran, das zu wissen, was Gott möchte, dass du weißt. Die Juden wurden nicht geheilt, um ihnen zu zeigen, dass sie Dinge im Fleisch tun. Sie hatten eine Berufung, anderen Nationen zu helfen, durch Buße und Gehorsam in vollkommener Gesundheit zu leben. Bevor du andere retten kannst, musst du zuerst dich selbst retten. Die Juden hatten das Gesetz, aber aufgrund ihres Mangels an Buße werden sie nicht geistlich. Stattdessen verwandelten die Pharisäer das Gesetz in eine Folge von religiösen Regeln, die sie befolgten, nur um den äußeren Anschein von Gerechtigkeit zu haben. Es gibt eine Prophezeiung, die sich auf das Wirken Jesu bezieht. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 29, die Verse 13 bis 20. Das Buch Jesaja, Kapitel 29, beginnt in Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Vers 14. Siehe, so will ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden. Und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Vers 15. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? Vers 16. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Vers 17. Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald gehalten werden. Vers 18. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Vers 19. Und die Elenden oder Sanftmütigen werden wieder Freude am Herrn haben. Und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. Vers 20. denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern. Nur die Sanftmütigen und die Bußfertigen in den letzten Tagen werden Ohren haben, um die Wahrheit zu hören. Aber viele wollen nicht von Demut und wahrer Buße, von toten Werken, als Schlüssel zur Erkenntnis und Verständnis hören. Paulus schrieb in Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 30 und 31. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 17, lese Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Vers 31. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Keiner wird dem Gericht entgehen. Er ist jetzt der Herr, und entweder wirst du jetzt gezüchtigt und tust Buße, oder dir läuft die Zeit davon, und du wirst am Ende deines Lebens dem Gericht gegenüberstehen. Die Ursache jeder Blindheit kommt von deinem eigenen hartnäckigen Stolz. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 4, Verse 2 bis 5. Ich lese 2. Korinther Kapitel 4, beginnen in Vers 2. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Bist du verloren, obwohl du wiedergeboren bist? Er ist der Meister. Du bist in rechtem Stand mit ihm, wenn du ihm dienst. Jesus ist der Töpfer, du bist der Ton und wirst ein Produkt seiner Arbeit, indem du in Christus bleibst. Paulus schrieb in Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Ich lese Epheser, Kapitel 2, beginnend in Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffene Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Durch das Evangelium kommst du in Christus und bleibst dort und lernst ihn aus Gnade durch den Glauben kennen. Er kann dich dann für die guten Werke gebrauchen, die er ursprünglich geplant hat und die kein Mensch kennt, außer dem Geist Gottes. Wenn du in das Fleisch gehst, wird er dir widerstehen, weil er dich liebt. Etwas anderes zu tun, als seinen vollkommenen Willen für dein Leben zu suchen, ist Sünde und du wirst unnötig leiden. Jesus sagte in Johannes, Kapitel 10, ich lese Verse 27 bis 30. Das ist das Johannesevangelium, Kapitel 10, beginnend Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Gottes Versorgung basiert auf der Nachfolge Christi, nicht nur auf der Wiedergeburt. Das Christentum ist nicht nur eine weitere Religion. Es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Der sicherste Ort, an dem man sein kann, ist das Reich Gottes jetzt. Paulus schrieb in Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Leben im Reich Gottes ist wie das Leben im Auge eines Wirbelsturms. Im Zentrum des Wirbelsturms herrscht vollkommene Ruhe. Ringsherum gibt es wirbelnde Winde, wenn du außerhalb des vollkommenen Willens Gottes trittst. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 4 bis 10. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 6, beginnen in Vers 4. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Vers 5. Unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Vers 6. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Vers 7. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken. Vers 8. Unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Vers 9. Als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende, und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Vers 10. Als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Betrüge dich nicht selbst. Wenn du zulässt, dass ein Geist der Angst dich ängstlich macht, dann kommt das nicht von Gott. Gott kann jedoch den Teufel oder einige Schwächen gebrauchen, um dich in Christus zu halten. Er kann alle Dinge gebrauchen. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn du nicht in Christus bleibst, dann ist deine Demut schwach oder fehlt. Das Bleiben in Christus ist die Frucht der Demut. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Das ist Galater, Kapitel 5, beginnt in Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Vers 23. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Früchte des Geistes werden nicht dadurch erzeugt, dass du dich anstrengst. Die Früchte des Geistes entstehen dadurch, dass du Gott vertraust und nur das tust, was er sagt. Alles funktioniert durch den Glauben. In dem Buch Licht, 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 in Kapitel 1, auf Seite 9, schreibt Joseph Hedgecock: Du musstest in deinem Herzen glauben, mit deinem Mund bekennen und Buße tun, um gerettet zu werden. Auch wenn du Gott seit deiner Errettung nicht von ganzem Herzen vertraut hast, kannst du dich jetzt entscheiden, zu glauben, was er sagt. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, zu tun, was er sagt. Du kannst geistlich oder fleischlich sein. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Indem du dich demütigst, kannst du dich vom Fleisch zum Geist begeben. Du kannst dich auch zurück in das Reich der Finsternis begeben, indem du die Herrschaft übernimmst. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 2 auf Seite 13. Diese Gnade beginnt, wenn du dich demütigst und dafür entscheidest, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll. Sobald du dich ihm unterordnest, wird er anfangen, dich mit Offenbarungen seiner selbst zu segnen. Er wird dir aus purer Gnade Ohren geben, damit du hören kannst, was der Geist sagt, noch bevor du dein Gefäß wirklich dafür zubereitet hast. Gnade wird nur dem Demütigen gegeben. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demut ist notwendig, um im Reich Gottes zu agieren und aufzuwachsen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Gottes Wege sind nicht die Wege des Menschen. Der Größte im Reich Gottes zu sein, bedeutet, der Diener aller zu sein. Wenn du nicht gerne dienst, kannst du nicht Teil des Reiches Gottes sein. Denn in seinem Reich ist jeder ein Diener. Noah Webster definierte Demut folgendermaßen. In der Ethik Freiheit von Stolz und Arroganz, Demut des Geistes, eine bescheidene Einschätzung des eigenen Wertes. In der Theologie steht die Demut in der Bescheidenheit des Geistes, einem tiefen Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit vor Gott, der Selbsterniedrigung, der Buße für die Sünde und der Unterordnung unter den göttlichen Willen. Noah Webster sagte auch, dass Demut der Akt der Unterordnung ist. Dienst du gerne? Jesus sagte zu seinen eigenen Jüngern in Matthäus Kapitel 23, Vers 11, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Eine äußerliche Gerechtigkeit, die von anderen gesehen wird, ist eine falsche Demut und eitel. Jesus sagte in Johannes Kapitel 5, Vers 30, lese Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Es gibt zwei Bereiche wahrer Demut. Nummer eins, wissend, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Und Nummer zwei, dass du alle Dinge tun kannst durch Christus, der dich stärkt. Paulus erlebte die Höhen und Tiefen des Lebens, aber er konnte trotz seiner Umstände immer noch gehorchen. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 4, Verse 12 und 13, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Gottes Königreich ist jetzt hier und hat alle Mittel, die du brauchst. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 2, Verse 14 bis 16. Das ist Philipper, Kapitel 2, beginnend in Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Der Versuch, den Willen Gottes im Fleisch zu tun, ist nichtiger Ehrgeiz. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 3, tun nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn du demütig bist, ist Jesus dein Herr. Du gibst ihm seinen rechtmäßigen Platz in deinem Leben. Das macht dich auch vollständig. Und das bringt auch anderen Leben. Er verdient diesen Platz, Herr in deinem Leben zu sein, durch die Schöpfung und Erlösung. Er ist dein Schöpfer. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Du wurdest zu einem hohen Preis erkauft. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Paulus sprach auch zu denen, die irdische Herren hatten und Sklaven waren. Er sagte ihnen, dass sie nicht denken sollten, dass sie in der Sklaverei waren, sondern dies durch den Glauben als eine Gelegenheit nutzen sollten, dem Herrn zu dienen. Auch in der Gefangenschaft sollten sie nicht nur Dinge tun, weil sie sie tun mussten, sondern ihren Herrn mit Freude gehorchen. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Du solltest nie frei sein vom Dienen. Der Teufel ist ein Lügner, der die Welt von einer Freiheit überzeugt hat, die zur Sünde führt. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Sich Gott ganz hinzugeben, ist kein Akt großer Aufopferung. Es ist ein Privileg, Teil von Gottes Königreich zu sein, in dem jeder andere ein Diener ist. Denke nicht, dass du Gott einen Gefallen tust, indem du dich ihm völlig unterordnest. Er kann alles ohne dich tun. Vollkommene Hingabe ist nur vernünftig oder logisch, weil er jetzt sowieso schon Herr ist. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn du nicht gerne dienst, dann ist dein Geist nicht verwandelt oder erneuert worden. Von Anfang an plante Gott, dass Jesus Herr über alles sein sollte. Auf deine eigenen Interessen zu achten, macht dich blind. Aber das gibt auch dem Teufel eine Chance. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 25, ich lese Verse 14 bis 25. Das ist das Matthäusevangelium, Kapitel 25, beginnt in Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Vers 15. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Vers 16. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Vers 17. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Vers 18. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Vers 20. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Vers 21. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Vers 22. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Vers 23. Sein Herr sagt zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Vers 24. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Vers 25. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Im Gleichnis von den Talenten setzten der Diener mit 5 und der Diener mit 2 Talenten ihre von Gott gegebenen Talente ein, um zu dienen und weitere Talente zu machen. Gott gibt jedem Menschen Glauben und verschiedene Fähigkeiten, die auf seiner Berufung basieren. Aber diejenigen, die treu sind, verwandeln sogar ihre Schwächen in Stärken und machen neue Talente. Du kannst das nicht tun, es sei denn, du bist demütig und nutzt das, was Gott durch das Reich Gottes aus Gnade zur Verfügung stellt. Der Mann mit dem einen Talent war faul und wollte nicht lernen, wie man sich Gott unterordnet und stark im Herrn ist. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 12, Verse 7 bis 10. Ich lese 2. Korinther Kapitel 12, beginnend in Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Vers 8. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Vers 10. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das Wort Schwachheit in Strongs ist die Nummer 769. Es kommt von einem anderen Wort, die Kraftlosigkeit des Körpers oder des Geistes. Als Folge Krankheit, moralische Schwäche, Erkrankung, Schwachheit, Krankheit, Schwäche. Du kannst auch mit diesen Schwachheiten treu sein, mit den zusätzlichen Mitteln im Reich Gottes jetzt. Wenn du dich nur auf deinen eigenen Stärken verlässt, besteht die Gefahr, dass du stattdessen immer noch alles im Fleisch tust. Du wirst für sein Erscheinen bereit sein, wenn du kein Problem damit hast, Schwächen mit Gottes Mitteln jetzt durch den Geist zu überwinden. Es ist besser, wenn Gott dir die Dinge wegnimmt, auf die du dich in dieser Welt verlässt, wenn du nicht aus dem Glauben lebst, besonders wenn du älter wirst. Die Zeit läuft ab. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Art und Weise, wie du gelebt hast, bevor du Christus begegnet bist, war abnormal, falsch, abscheulich, ungehorsam, fleischlich, stolz und beleidigend für einen heiligen Gott. Du hast auch gleichzeitig unbewusst dem Teufel gedient. Wenn du immer noch dasselbe bist, warum? Du bist immer noch blind, schaust mehr auf das, was die Welt für gut hält, und arbeitest mit natürlichen Urteilsvermögen. So bist du der Herr. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 2, Verse 1 und 2. Das ist Epheser Kapitel 2, beginnt in Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden. Vers 2. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Entweder dienst du Gott, oder du wirst am Ende dem Teufel dienen. Es gibt keine dritte Wahlmöglichkeit. Indem du ins Fleisch zurückkehrst, machst du dich auch zu einem ungehorsamen Kind. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 3, Vers 6. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Du kannst entscheiden, wem du dienen willst, denn Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Der Teufel hat dir diese Art von Freiheit nicht gegeben. Wenn du immer noch dem Fleisch und dem Teufel dienst, bist du ein Narr. Der Teufel will dich kontrollieren. Gott hingegen gab dir einen freien Willen und die Möglichkeit zu wählen. Und er gab dir genug Zeit, um die richtige Entscheidung zu treffen, bevor die Zeit abläuft. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Josua schrieb in Josua Kapitel 24, Vers 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen, dann musst du dich demütigen. Der erste Schritt ist die Unterordnung unter Gott. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 4, ich lese Verse 7 bis 10. Das ist Jakobus Kapitel 4, beginnen in Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Vers 9. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das Wort Unterordnung in Strongs ist Nummer 5293. Es kommt von einem anderen Wort und bedeutet sich unterordnen, reflexartig gehorchen, untertan sein, sich unterstellen, unterwerfen, untertan, unterworfen sein, sich selbst unterordnen. Du kannst Gott nicht überwinden, aber du wirst den Teufel überwinden, indem du dich Gott unterordnest. Dann, wenn du dem Teufel widerstehst, wird er fliehen. Der Teufel ist nur ein geschaffenes Wesen, aber er will Gott sein. Der Teufel sucht nach Menschen, die seinen Lügen glauben, um sie zu kontrollieren und zu benutzen, um sein Reich jetzt auf dieser Erde zu bauen. Aber das Reich Gottes ist schon seit 2000 Jahren hier und der Teufel konnte es nicht aufhalten. Es kam in großer Macht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Gott hat bereits entschieden, was mit dem Teufel geschehen wird. Der Teufel wird mit seinen Engeln und allen anderen, die Teil seines Reiches sind, im Feuersee enden. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du kannst dich Gott jetzt unterordnen, aber der Teufel wird zurückkommen. Du musst Gott untergeordnet bleiben, um den Teufel fernzuhalten. Der Teufel hat keine Angst vor dir, aber er hat Angst vor Jesus. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Wenn du zu Gott kommst, aber der Teufel immer wieder zurückkommt, dann lies sorgfältig den Jakobusbrief und befolge die Anweisungen in Jakobus Kapitel 4, Verse 8 und 9. Nummer 1. Nahe dich Gott. Das tust du, indem du deine Sünden bekennst. Die Bibel sagt, dass wenn du dich ihm nahst, wird er sich dir nahen. Nummer 2. Reinige deine Hände. Das bedeutet, dass du untreu gewesen bist und deine Bemühungen vergeblich sind, weil dein Motiv nicht richtig ist. Nummer 3. Reinigt eure Herzen. Die Amplified-Bibel sagt, dass du geistlichen Ehebruch begangen hast. Du musst zu deiner ersten Liebe zurückkehren. Nummer 4. Sei nicht wankelmütig. Schwankende Individuen haben geteilte Interessen. Du kannst nicht zwei Meistern dienen. Nummer 5. Sei betrübt, was bedeutet, bußfertig zu sein. Gebrochen vor Gott. Nummer 6. Trauern, sich betrüben, weinen und nicht einfach darüber lachen. Buße ist kein Scherz. Es ist eine ernste Angelegenheit. Der Teufel will nicht, dass du an die Wurzel der Sünde kommst und seinen Zugang findest. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliche Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 11 auf Seite 154. Manche Christen glauben, dass die Vergebung, die du bei deiner Errettung erhalten hast, dich ein für allemal bedeckt und du nie wieder Buße tun oder um Vergebung bitten musst. Wenn dies wahr wäre, würdest du nach deiner Errettung für immer in der Gegenwart Gottes bleiben und es würde sich nie ändern. Es ist wahr, dass du, wenn du in Demut und Unterordnung unter Gott geblieben wärst, mit der Sünde kein Problem gehabt hättest. Du sündigst aber, auch nachdem du Christus als deinen Retter angenommen hast, wenn du dich dem Fleisch hingibst. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Er ist die Quelle all deines Versagens. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Der Stolz begann im Teufel. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 14, Verse 13 bis 15. Lese Jesaja, Kapitel 14, Beginn in Vers 13. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Vers 14. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Vers 15. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Jeder Diener des Evangeliums oder Heilige, der in Sünde fällt, muss zuerst von der Lust des Fleisches weggezogen werden. Die Wurzel der fleischlichen Natur ist der Stolz. In dem Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 4 auf Seite 46. Die Wurzel aller Sünde ist deine Herrschaft, zusammen mit ihrem natürlichen Verständnis, Wünschen und Absichten. Deine Sünden können offenkundig oder unauffällig sein. Du könntest durch offensichtliche Begierden des Fleisches versucht sein oder gute Werke tun, um in dir selbst gerecht zu werden. Du kannst auch persönliche Wünsche haben, die berechtigte Anliegen sind. Aber anstatt Gott zu bitten, deine Bedürfnisse zu erfüllen, verfolgst du diese Wünsche aus deiner fleischlichen Natur. Stolz ist wie eine Kraft in einem Heißluftballon, die dich nach oben drückt. Und Demut hält deine Füße auf dem Boden. Du wirst nur im Stolz erhoben, weil dein Fundament schwach ist oder die Demut fehlt. Paulus schrieb in Römer Kapitel 7, Verse 18 und 19. Das ist Römer Kapitel 7, schließlich Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist so bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Vers 19. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Mit seinem eigenen Verstand sah Paulus, dass das Gesetz gut war. Aber ohne Gott endete er immer in der Sünde, auch wenn er sich im Fleisch noch mehr bemühte, zu gehorchen. Paulus schrieb in Römer Kapitel 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Damit du gehorchen kannst, musst du zuerst geistlich werden, und deshalb wurde dir das Geschenk des ewigen Lebens gegeben. Paulus schrieb in 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 11 und 12. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, beginnend Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Du kannst nicht nach den Dingen Gottes streben, ohne Gott zuerst kennenzulernen. Denn du wirst mit Selbstgerechtigkeit in einer werkebasierenden Religion enden. Der Teufel wird dir helfen, eine gefälschte Version von allem, was Gott sagt, zu produzieren, die auf menschlicher Anstrengung und unnötigem Leiden basiert. Deine Berufung hängt davon ab, dass du das Geschenk des ewigen Lebens gebrauchst und ihn zum Herrn machst. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 22 und 23. Lest das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, beginnend in Vers 22. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Paulus entdeckte, dass seine Bemühungen, das Gesetz zu halten, das Fleisch nährten und eine weitere Wurzel des reinen Stolzes bildeten. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Der Teufel kocht die Gemeinde in dem Wissen, was richtig und falsch ist. Die Menschen denken, dass sie in Sicherheit sind, aber die Zerstörung kommt. Sie erhalten Informationen aus der falschen Quelle. Es ist sogar möglich, einen Frosch in einem Topf mit Wasser zu kochen, wenn die Temperatur so langsam erhöht wird, dass er die leichten Temperaturveränderungen nicht bemerkt. Die meisten kennen nicht den Unterschied zwischen guten Werken, die im Fleisch getan werden, und guten Werken, die im Geist getan werden. Paulus schrieb in Hebräer, Kapitel 5, Vers 14. Das ist Hebräer, Kapitel 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. In unserem Dienst lehren wir, dass das Gute der Feind des Besten ist, nicht das Böse. Du würdest nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, aber der Teufel kann dich mit guten Werken verführen, die Gott dir zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben hat. Im Strong's steht das Wort gut unter Nummer 2570. Und es ist von unsicherer Herkunft. Das heißt, richtig schön, aber hauptsächlich gut, wörtlich oder moralisch, das heißt wertvoll oder tugendhaft für das Erscheinungsbild oder den Gebrauch. Damit unterschieden von einfach nur gut. Es ist besser, gerecht, gut, ehrlich, gerecht, gut, würdig. Du musst in der Lage sein, Gott zu gefallen. Und Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Verse 8 und 9. Ich lese Römer Kapitel 8, beginnend in Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das Wort Wohnen in Strong's ist Nummer 3611 und kommt von einem anderen Wort. Es bedeutet ein Haus besetzen, das heißt sesshaft, im übertragenen Sinne bewohnen, bleiben, innewohnen, stillschweigen, zusammenleben, wohnen. Das Wort Wohnen bezieht sich darauf, dass der Heilige Geist in jedem Teil deines Lebens die volle Kontrolle hat, nicht nur wiedergeboren zu sein. Diejenigen, die eine tiefe Demut haben, warten auf den Herrn, und der Geist versorgt sie mit Energie. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 40, Verse 30 und 31. Das Jesaja, Kapitel 40, beginnen in Vers 30. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, und sie wandeln und nicht müde werden. Demut bewahrt dich vor dem Fallen. Judas schrieb in Judas Kapitel 1, Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dem Geist nicht zu gehorchen, wenn du mit Christus herrschen und regieren willst. Lerne jetzt die Sprache des Gehorsams. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, Verse 32 und 33. Das ist Matthäus Kapitel 12, beginnend in Vers 32. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit, noch in der zukünftigen. Vers 33. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schau dir jetzt deine Frucht an und prüfe, ob du Gott wirklich unterstellt bist. Das neue Betriebssystem beinhaltet die vollständige Unterstellung unter den Heiligen Geist und den Willen Gottes zu tun und keine Ausreden zu machen. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, Verse 10 bis 12. Ich lese Philipper Kapitel 2, beginnend in Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Jesus ist unser Vorbild. Jesus musste nicht sterben. Er entschied sich, freiwillig zu sterben und stellte den Plan Gottes über seinen eigenen Willen. Es war nicht genug für ihn, einen gewöhnlichen Tod zu sterben und ein gewöhnliches Leben zu leben. Er musste gemäß der Heiligen Schrift leiden und sterben und ohne Flecken und Makel sein, um das Opfer zu sein, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Paulus schrieb in Hebräer, Kapitel 4, Vers 15. Das ist Hebräer, Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Du wurdest berufen, ein besonderes Volk zu sein. Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 9 bis 12. Das ist 1. Petrus, Kapitel 2, beginnen Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Auch du kannst ein sündloses Leben führen, wenn du dich selbst verleugnest, auf den Heiligen Geist hörst und ihm gehorchst und den Willen Gottes an die erste Stelle setzt. Paulus schrieb in Galater Kapitel 5, Vers 16, ich sage aber, wandel im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir haben die gleiche Berufung wie Christus zu sein. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, Verse 1 und 2. In Epheser Kapitel 5, ich lese Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Indem Jesus den Titel Menschensohn verwendete, zeigte er seine Demut. Er hatte keinen Vorteil uns gegenüber. Er verließ sich auf den Heiligen Geist genau wie wir. Er hatte einen Strom des Lebens, der durch ihn aus Gnade floss. Er tat nicht seine eigenen Werke, sondern die Werke seines himmlischen Vaters. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Es ist Philipper Kapitel 2, beginnend in Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Vers 6. Da als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesaja schreibt über Jesus. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 3. Das ist Jesaja, Kapitel 42, beginnt Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Vers 2. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Jesus vertraute dem Vater, dass er ihn von den Toten auferwecken würde. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod kann niemanden festhalten, der demütig ist und auf Gott vertraut. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Sieg, den wir haben, basiert auf Demut. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demut ist ein Zeichen der siegreichen Gemeinde. Du wächst in Christus hinein, indem du nichts tust, was auf der Eitelkeit deines eigenen Verstandes beruht. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 4, Verse 15 bis 17. Ich lese Epheser Kapitel 4, Beginn in Vers 15. Sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Jeder, der demütig und in Christus ist, wächst auf mit ihm als Haupt, was bedeutet, dass die Frage der Herrschaft geklärt ist. Du kannst nicht in ihm aufwachsen, wenn Jesus Christus nicht dein Herr ist und du demütig bist. Du vertraust ihm, dass er der Urheber und Vollender deines Glaubens ist. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 5, Vers 9, und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Du kannst die ewige Erlösung nicht bekommen, ohne dem Geist zu gehorchen und Jesus zum Herrn zu machen. Wie willst du für die Ewigkeit bereit sein, wenn du nicht auf Jesus hörst und ihm gehorchst? Du wirst Dinge verpassen, von denen nur er weiß, dass sie wichtig sind. Du kannst es nicht durch menschliche Anstrengungen erreichen, indem du jeden Vers mit deinem Verstand studierst und nur Verheißungen verkündest, die du in der Bibel findest. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 4. Das ist Römer Kapitel 8, Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die Menschen heute glauben nicht, dass es möglich ist, in Christus zu bleiben. Sie sagen, man kann nicht anders als sündigen. Oder sie sagen, wir müssen unseren Verstand gebrauchen, um die Aufgabe zu erledigen. Das ist eine Ausrede und zeigt, dass du nicht bereit bist zu lernen, zu vertrauen und zu gehorchen. Diese Haltung zeigt, dass du nicht demütig bist. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 16 bis 19, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln? Vers 17, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Vers 19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, ist abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein Mangel an Frucht kommt auch vom Hin- und Herwechseln zwischen Fleisch und Geist. Jedes Mal, wenn du die Verbindung zum Geist trennst, beginnt die Frucht des Geistes zu sterben und zu vertrocknen. Du kannst es dir nicht leisten, im Fleisch weiterzumachen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Verse 12 und 13. Das ist Römer Kapitel 8, beginnen in Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Mache keine Ausreden. Du bist vielleicht gebildet und hast viel Zeit in eine Karriere investiert und Fakten und Wissen gesammelt, um die richtigen Entscheidungen im Fleisch zu treffen. Du wirst einige natürliche Weisheit und Erfahrung gesammelt haben. Dein Verstand mag voll mit Informationen sein, die du brauchst, um deinen Job jeden Tag zu erledigen. Und hier fühlst du dich wohl. Aber wenn du versuchst, die Dinge im Geist zu tun, fühlst du dich unbehaglich. Tue Buße, bevor es zu spät ist. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn du in Christus bist, kannst du immer noch studieren und lernen. Aber dann, wenn er es sagt, und was er sagt, er ist der Herr, Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen. Der Heilige Geist soll dein Lehrer sein. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Du musst lernen, still zu sein. Wir lesen im Psalm, Kapitel 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Wenn dein Sinn erneuert ist, werden die einzigen Dinge in deinem Sinn das sein, was er durch den Geist, der frei in dir wohnen und nicht gedämpft werden sollte, dort hineinlegen will. Paulus schrieb in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 78. Solltest du keine Anweisung vom Heiligen Geist hören, bist du im Fleisch. Müde dich da nicht weiter ab, sondern gehe zurück zum ersten Fundament. Demütige dich vor dem Herrn. Der Heilige Geist kann dich alle Dinge lehren, wenn du ihn lässt. Er kann dich an Dinge erinnern, die du gelernt hast, und Gedanken in deinen Sinn eingeben, wenn du nicht ängstlich bist. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, Vers 26. Das ist das Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 26. Dabei stand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus nachzufolgen ist Teil deiner ersten Werke. Bekenne deine Sünden, wenn du aus seiner Gegenwart herauskommst. Gott weiß, dass dies eine neue Art und Weise ist zu leben, und er wird da sein, um dir durch Gnade zu helfen. Mache nur keine Ausreden und lerne aus deinen Fehlern. Deshalb haben wir Gnade. Wenn er der Herr ist, wird er deinen Sinn erneuern und dir Dinge wieder ins Gedächtnis rufen, die du wirklich brauchst, und sogar Dinge, die du längst vergessen hast. Wir lesen in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Dies ist die Art und Weise, wie der Sinn von Christus arbeitet, wenn der Heilige Geist die Kontrolle hat und Gedanken in deinen Sinn bringt. Das Fleisch und der Geist sind entgegengesetzt. Ein System ist der Stolz auf das, was du bereits weißt, und die Demut ist die Wurzel derer, die ihr Ohr zum Hören neigen. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 55, Verse 1 bis 3. Ich lese Jesaja, Kapitel 55, beginnen in Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Gott verspricht einen Überfluss, nicht von der Jagd nach einer Karriere, Dinge suchend, die heute hier und morgen weg sind. Sein Plan beinhaltet ein Leben, das davon profitiert, das zu essen, was wirklich gut ist. In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme«, überarbeitete Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 über praktische Schritte zur Gemeinschaft mit Gott auf den Seiten 49 und 50. Wie bereits gesagt, können jetzt zwei Bäume im Garten mit den beiden Naturen verglichen werden, der Christusnatur und der fleischlichen Natur. Jeder Baum hat eine Pfahlwurzel, aus der er sein Leben zieht. Die Pfahlwurzel am Baum des Lebens ist Demut. Die ganze Christusnatur hat ihren Ursprung in der Demut. Demut bedeutet einfach, dass du anerkennst, dass Gott das Sagen hat und du ihm untergeordnet bist. Jesus wandelte die ganze Zeit in völliger Demut, weil er seinem Vater immer gehorchte. In Demut zu wandeln bedeutet einfach, dich dem, was auch immer Gott in deinem Leben tun möchte, völlig unterzuordnen und ihm den Ruhm und die Ehre für das zu geben, was er tut. Die Pfahlwurzel am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist Stolz. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Stolz setzt das eigene Ich, die fleischliche Natur, auf den Thron und gibt ihm die Kontrolle über dein Leben. Du kannst aus deiner fleischlichen Natur heraus handeln und du kannst wählen, gute oder böse Dinge zu tun. Du hast deinen freien Willen und kannst tun, was du tun möchtest. Alle Werke, die von dieser Natur kommen, entstammen dem eigenen Denken und entstehen aufgrund des eigenen Verständnisses. Völlig gleichgültig, ob du Gutes oder Böses tust. Dir steht für die Arbeit das Lob zu, weil die Initiative dafür aus deiner fleischlichen Natur gekommen ist. Selbst wenn du es erwählst, gute Werke zu tun, verherrlichen sie Gott nicht, wenn der Anstoß dafür nicht von ihm kommt. Es gab zwei Bäume im Garten. Der eine war der Baum des Lebens und der andere Baum war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nur im falschen Baum kannst du weiterhin Herr über dein Leben sein. Aber dieser Baum bringt den Tod. Im Baum des Lebens kannst du nicht Herr sein, weil er dort Herr ist. Wenn du Herr bist, ist die Wurzel dafür der Stolz. Die Frucht ist letztendlich, dass du auch stolz sein wirst. Dies zeigt nur die wahre Quelle. Außerdem wirst du viele andere Früchte des Fleisches zeigen. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann bist du demütig. Du wirst die richtige Frucht haben. In der alten Natur bekommst du keine Gnade. Die Gnade läuft aus, wenn du die Kontrolle über dein eigenes Leben zurücknimmst. Du wirst sogar wie Adam und Eva enden, wenn die Gnade ausläuft. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Auch wenn du dich bedeckst, bist du immer noch nackt vor Gott. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. In meiner Ausbildung gab mir Joseph Hedgecock ein Bild, das mir helfen sollte, ein neues Fundament in Christus zu erhalten. Joseph bekam diese Illustration von einer Predigt in Afrika. Er hat dies in Kapitel 16 des Buches Licht, Licht, Licht auf den Seiten 105 und 106 festgehalten. Vor vielen Jahren gab mir Gott die folgende Illustration, um seine gegebene Zeit zu erklären. Gott verglich es damit, dass dir jemand anbietet, dir kostenlos eine wunderschöne Villa zu bauen, mit der einzigen Bedingung, dass du deinen Willen ohne Widerstand an den Bauunternehmer abgibst. Mit anderen Worten, die Villa würde nur so lange gebaut werden, wie du dem Bauunternehmer die Leitung überlässt. Die Fertigstellung deiner Villa würde die völlige Zerstörung von allem, was du gebaut hast, erfordern. Wenn eine Hütte auf deinem Land gebaut worden ist, die Frucht deiner Arbeit, ist das Erste, was der Bauunternehmer tun würde, sie abreißen. Eine Planierraube würde dann beginnen, ein tiefes, breites Loch zu graben, damit ein ordentliches Fundament gelegt werden kann. Bei diesen beiden ersten Schritten weigern sich die meisten Menschen, dem Bauunternehmer zu vertrauen und stoppen deshalb den Bau. Wenn das Fundament gegraben wird, scheint es, dass du nach unten gehst, anstatt nach oben. Denk daran, der Schlüssel ist, dem Bauunternehmer zu vertrauen. Eine Villa kann nicht auf einer Hütte oder auf ebenem Boden gebaut werden. Du musst nach unten gehen, bevor du nach oben gehen kannst. Wenn du dem Bauunternehmer aus dem Weg bleibst und dich nicht in seine Arbeit einmischst, wird das nach unten gehen schließlich enden und deine Villa wird gebaut. Im geistlichen Bereich wirst du mit einem Gebäude verglichen, das von Gott gebaut wurde. Wenn du ein neues Fundament in Christus haben willst, schreibt Petrus folgendes in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und 7. Das 1. Petrus Kapitel 5, ich lese Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In meinem Geist hatte ich ein Bild von dem, was Gott tat, während ich über all die Dinge, die er mir zeigte, Buße tat. Es gab so viel in meinem Fundament, das zuerst entfernt werden musste, bevor er anfangen konnte, das Fundament zu bauen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Mein Fundament neu zu errichten, war auch Teil eines kompletten Zusammenbruchs. Ich musste vertrauen und nicht ängstlich sein und einfach weiter Buße tun von dem, was er mir zeigte, und glauben, dass er das Werk tat im Glauben. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 4 auf Seite 66. Du musst lernen, dich in demütiger Anbetung vor Gott zu beugen und dich seinem Training zu unterstellen. Indem du mit ihm zusammenarbeitest, wird deine Natur anfangen, sich zu verändern. Alte Dinge werden vergehen und alles wird neu. Du behinderst den Bauprozess und hältst den Bau auf, wenn du dich in das Fleisch begibst. Nur wenn du in ihm bleibst, geht die Arbeit weiter. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du kannst nicht demütig sein und trotzdem ängstlich sein oder dich um irgendetwas sorgen und das Gebet nutzen, um das Reich Gottes zu suchen. Paulus schreibt in Philipper, Kapitel 4, Verse 4 bis 8. Ich lese Philipper, Kapitel 4, beginnen in Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Vers 7. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Alleine bist du dem Teufel nicht gewachsen. Petrus fährt fort, in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel hat keinen Zugang zu dir, wenn du in Christus bleibst. Der Teufel wird in deinem Leben einen festen Stand finden, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nimmst. Denn die Wurzel dieses Baumes ist Stolz. Du wirst am Ende mit dem Teufel vor deiner Haustür kämpfen. Paulus schrieb in Epheser, Kapitel 4, Vers 26 und 27. Ich lese Epheser, Kapitel 4, Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Vers 27. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Der Teufel braucht einen Ort, um dich anzugreifen. Und welcher Ort wäre besser als deine Türschwelle? Die Amplified Bible verwendet das Wort fester Stand. Noah Webster in 1828 definiert das Wort fester Stand als das, was die Füße feststützt und verhindert, dass sie abrutschen oder sich bewegen. Das, worauf man sicher treten und ruhen kann. Wenn du nüchtern, aufmerksam und wach bist, bist du auch demütig in Christus. Aufmerksam zu sein bedeutet, dass du wachsam bleibst, indem du den Frieden Gottes in deinem Herzen gebrauchst. Du kannst den Teufel überwinden durch das Blut des Lammes und das Bekenntnis deiner Sünde, was der feste Stand ist, indem du die Wahrheit sagst und dein Leben nicht liebst. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Der Teufel konnte Jesus nicht zur Sünde verführen. Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 9 bis 11. Das ist 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Vers 11. In ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Sieg ist nur in Christus, wenn wir demütig sind. Niemand kann von seinem Stolz Buße tun, aber indem du dich Gott unterordnest, kannst du dem Teufel widerstehen. Es könnte etwas Leid geben, aber die Demut und die Gnade werden sicherstellen, dass du ein festes Fundament hast. Wenn du Angst vor dem Leiden hast, wird dich der Teufel in die Falle locken. Du kannst alle Dinge durch Christus tun. Er hat sogar große Dinge für dich auf dieser Erde zu tun. Aber du musst demütig bleiben. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 37, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Für weitere Informationen, wie man die Herrschaft von Jesus Christus jetzt aufrichtet, lies bitte Kapitel 6 über Gemeinschaft mit Gott herstellen in dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du nicht demütig bist, könntest du am Ende sogar Christus bekämpfen, wenn du versuchst, im Fleisch zu tun, wozu er dich berufen hat. Wir lesen Jesaja Kapitel 55, Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Vers 9. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hauptberufliche Pastoren, die keine enge Beziehung zu Gott haben, verwenden heute Methoden, anstatt auf Gott zu hören. Sie befragen immer noch ihren eigenen Verstand und der Teufel hat dadurch einen festen Stand. Gott widersteht all denen, die den Teufel durch Stolz Fuß fassen lassen. Er hat den Plan und er ist der Herr. Er wird durchführen, was er will, nicht auf der Grundlage von einem riesigen finanziellen Budget jedes Jahr, sondern auf Demut. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 3, Verse 7 und 8. Das ist Philipper, Kapitel 3, beginnend Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Schätzt du wirklich die Herrschaft von Jesus Christus? Es ist nicht nur Wissen. Der Teufel weiß, wer Jesus ist und zittert. Wenn der Prediger über die Erkenntnis Christi spricht, sind das dann nur langweilige Fakten oder Statistiken? Für Paulus war das Wissen, das er in der Nachfolge Christi gewonnen hatte, mit nichts anderem in dieser Welt zu vergleichen. Er sagte, Christus zu kennen sei das Höchste, das Wichtigste, das Höhere, das Unbezahlbare, das nicht übertroffen werden kann. Jesus kommt wieder und du musst für seinen Schein bereit sein. Es reicht nicht aus, wiedergeboren zu sein. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 3, Verse 9 und 10. Das ist Philipper Kapitel 3, Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Wo wird er dich finden, wenn er zurückkommt? Wirst du im Fleisch oder im Geist sein? Überlässt du es dem Zufall? Komm jetzt in das Reich Gottes und lerne, wie du bleiben kannst. Du wirst zurückgelassen werden, wenn du nicht in Christus bleibst. Liebst du immer noch die Dinge dieser Welt und brauchst die Annehmlichkeiten des Fleisches? Stirb nicht als Sünder, stirb als Heiliger. Sei heiß für Jesus. Das Beste liegt noch vor uns. Die Gnade nimmt jetzt zu, auch wenn die Sünde überhand nimmt. Diese anfängliche Gnade war auch das Mittel, um mehr Gnade zu bekommen. Und das Mittel, um jetzt im Reich Gottes zu bleiben und zu sehen, wie er versorgt. Gott möchte die Wiedergeborenen gebrauchen, um durch die Prüfungen, die sie überwinden, zu zeigen, dass das Reich Gottes schon jetzt hier ist. Gott hat der Gemeinde den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt, damit wir alle Dinge im Voraus wissen können. Er hat sogar seine Propheten gesandt, wenn die Zeit abläuft, weil sie nicht hören können. Wessen Schuld ist es dann, wenn der Mensch nicht hört? Selbst die Gemeinde glaubt nicht, dass Gott die ganze Zeit spricht. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und Jesus nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe höre meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du die richtigen Fundamente für das Leben auf dem schmalen Weg legen willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du beständig im Glauben wandeln und aufwachsen willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Heute hast du über Demut gehört. Ob du es erkannt hast oder nicht, die ganze Welt ist durch Stolz verdorben. Der Teufel hat Stolz verteilt, wie wenn dies etwas ganz Normales wäre. Es hat jeden verdorben. aber du hast die Möglichkeit, aufgrund dessen, was Christus getan hat, dich ihm unterzuordnen, dich selbst zu verleugnen und ein Kreuz auf dich zu nehmen und ihm zu folgen. Wenn du dich Gott unterordnest, ist dies ein Akt der Demut. Und dadurch kannst du den Stolz besiegen, den Stolz ausreißen, den Stolz aufhalten und dich selbst Gott unterordnen. Gott ist der Einzige, der rein ist. Wenn du dich dem Geist Gottes unterordnest, wirst du diese lebensverändernde Kraft erfahren, von der Paulus spricht. Er wird dir die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben geben. Du musst glauben. Solange du deinen Verstand benutzt, glaubst du nicht. Ich möchte mit dir beten, dass du Buße tust von deinem Unglauben, aufhörst, auf deinen Verstand zu hören, auf den Heiligen Geist hörst, einfach gehorchst und seinen Willen tust und an erste Stelle setzt. Vater im Himmel, für jeden, der diese Botschaft gerade jetzt gehört hat, bete ich, dass du ihnen enthüllst, wie dumm es ist, zu denken und Schlussfolgerungen zu treffen und den natürlichen Verstand zu nutzen, um die Dinge Gottes zu verstehen. Ich bete, dass du ihnen offenlegst, dass sie gewählt haben, deine Heiligkeit zu ignorieren und deinen richtigen Weg zu ignorieren. Vater, ich bete, dass sie jetzt Buße tun und anerkennen, dass sie nicht in Demut gewandelt sind, sondern dass sie im Stolz gelaufen sind. Ich möchte, dass sie sehen, wie ekelhaft dieser Stolz aus deiner Sicht ist. Vater, ich bete, dass du es ihnen zeigst, dass sie durch diese Botschaft komplett zerbrochen sind. Ich bete dies in Jesu Namen. Halleluja. Eine Zusammenfassung der in der heutigen Botschaft verwendeten Bibelstellen findest du unten, entweder direkt oder über einen Link zu einer Internetseite. Unsere Kontaktangaben folgen am Ende. Gott segne dich.